ein letztes Mal, dass wir die Devas einladen, zusammen mit dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta chakavale so atraga chanto devata sadammang munirachasa sunanto sagamokadam dhamma savanakalo ayang badanta dhamma savanakalo ayang badanta Dhamma savana kalo ayang badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ja, heute Morgen habe ich eine wunderbare Botschaft von meinem alten Freund, dem Chakali, bekommen. Von meinem alten Indianerfreund Chakali. Eine Geschichte von einem Großvater, der mit seinem Enkel am Lagerfeuer sitzt. Und ja, eben dem Enkel eine Geschichte erzählt. Die Geschichte von den zwei Wölfen, die in jedem Herzen von uns wohnen. Eine ist der böse Wolf. Der eine ist der gute Wolf, der eine ist der Wolf von Gier, Hass und Verblendung. Der andere Wolf ist der Wolf der Großzügigkeit, der Liebe, der Weisheit. Und diese beiden Wölfe kämpfen in unserem Herzen miteinander. Und dann will natürlich der Enkel wissen, ja, wer, was, welcher Wolf gewinnt denn? Und dann sagt der Großvater, den du nährst. Eine tolle Geschichte. Der Wolf, den wir nähren, der gewinnt. Vier edlen Wahrheiten auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise ausgedrückt. Ja, das ist eigentlich die Zusammenfassung von unserem Kurs. Mehr müssen wir nicht wissen. Das ist das eigentlich tatsächlich, was ich die letzte Woche gelehrt habe. Ein bisschen ausführlicher, ein bisschen umfangreicher. Man hätte es sich auch einfacher machen können. Hätte auch gleich die Geschichte erzählen können. Aber vielleicht merkt ihr euch die Geschichte. Also einige kennen ja, denke ich, die Geschichte. Das ist ja keine ganz neue Geschichte. Aber immer wieder gut daran erinnert zu werden und von Geschichten sich inspirieren zu lassen, weil manchmal hat man das Gefühl, Mensch, achtfacher Pfad, dies und jenes und fünf großen Gaben und vier Grundlagen der Achtsamkeit, wobei ich habe es diesmal gar nicht so explizit ausgeführt, die vier großen Bemühungen und ja, und was noch alles gibt. Ich kann mir das nicht alles merken. Also das kann sich, glaube ich, jeder merken, diese Wolf-Geschichte. Und das ist auch das, was wir tatsächlich für unseren Alltag auch brauchen werden. Wir brauchen da einfache Geschichten, Geschichten, wo wir uns gut daran erinnern können, die uns immer wieder in Erinnerung kommen und hochkommen und ja, die wir immer wieder verwenden können. Ja. Vier edlen Wahrheit nicht, hat man heute Morgen gedacht. Ja, cool, wie schön, dass das auch in der Indianertradition auch vorhanden ist. Ein bisschen anders ausgedrückt, aber natürlich die gleiche Gesetzmäßigkeit. Und auch, was eben auch sehr, sehr klar zum Ausdruck kommt, dass es an uns liegt, dass wir letztendlich diejenigen sind, die unsere Innenwelt gestalten und unsere Außenwelt gestalten. Und sich auch immer wieder bewusst zu machen, dass wir jeden Augenblick auch die Wahl haben und jeden Augenblick letztendlich auch eine Wahl treffen, ob sie uns bewusst ist oder nicht. Mit jedem Augenblick gestalten wir unsere Welt und da vielleicht ein bisschen wacher werden, ein bisschen bewusster werden, ein bisschen achtsamer werden, diese zentrale Anweisung, die der Buddha gegeben hat, dieses Wachwerden, achtsam sein, Dasein, das Leben mitbekommen. Ja, aus diesem Erkennen heraus, ja, was für einen Wolf wollen wir da nähern, kommt natürlich als nächstes, ja, nochmal zur Erinnerung vielleicht vom achtfachen Pfad, die rechte Gesinnung, unser Denken, unsere Ausrichtung, unsere Absichten, die Ebene eigentlich, wo wir am meisten Karma auch machen, wo wir am meisten Nahrung auch geben, unserem Herzen, unserem Geist. Und da immer wieder aufpassen, wenn wir es mitbekommen. Wenn heilsame Gedanken da sind, wunderbar, dann die einfach weiterlaufen lassen. Aufpassen vor allem, wenn unheilsame Gedanken da sind, dann da eben kommt das rechte Bemühen eben auch rein. Da müssen wir was dazu tun, weil wenn man uns da nicht bemühen hat, nehmen die ihren Verlauf. Und dann ziehen die ihre Kreise, dann sind es so Formationen, wie es der Buddha auch genannt hat, die so wirklich so, ja, sich so formieren, so Kreise drehen. Also das kann man ja auch, wenn man in der Meditation da mal so hinschaut, kann man das ja auch so erkennen, wie die Kreise dann vielleicht auch immer schneller werden und wie sich das vielleicht dann irgendwann sogar anfängt zu verdichten. Und irgendwann kommt es dann tatsächlich zur Manifestation. Das ist auch das bedingte Entstehen, das der Buddha gelehrt hat, wo auch alles mit unseren Gedanken anfängt. Und wenn wir das erlauben, dass das schneller und schneller kreist, dann fängt es an, ja, sich zu verdichten und tritt in die Manifestation. So in die Manifestation, dass wir eben eine vielleicht Sprache verwenden, die eher separierend ist und nicht verbindend ist. Das ist vielleicht auch etwas, hatte ich nicht erwähnt in Belehrungen, dass ja, wir gerade auch bei unserer Kommunikation auch immer wieder darauf aufpassen können, ja, dieses Heilsame und Unheilsame. Und da ist es ganz eine wichtige Anweisung nochmal. Ist meine Kommunikation, ist meine Rede darauf ausgerichtet, die Verbundenheit zu erzeugen, das Gemeinsame in den Mittelpunkt zu stellen, das Gemeinsame zu fördern, oder ist das eher darauf ausgerichtet, in die Separierung zu gehen, wieder zu trennen und aufzulösen und zu barrikadieren und ja, in Konflikt zu gehen und ja, in Rechthaberei zu gehen, in Streit zu gehen, in kleine und große Kriege zu gehen. Und wenn wir nicht aufpassen, passiert es tatsächlich auch. Das fängt an bei uns selber wieder, dass tatsächlich auch so diese innere Sprache dann auch in eine Art Krieg auch münden kann. Und dieser innere Krieg, der kann sich natürlich außen auch nur wieder als äußerer Krieg auch zeigen. Umgekehrt natürlich das Gleiche. Der Frieden, den wir in uns gefunden haben, der wird sich auch im Außen dann als Frieden zeigen. Und drum nochmal auch an uns alle den Appell, Friedensbotschafter werden, Friedensarbeiter zu werden, Friedensbäume im eigenen Herzen pflanzen. Und so vielleicht zum Frieden in der Welt beizutragen. Wir haben ja dann auch weiter von den fünf großen Gaben gesprochen, wo es auch wieder darum geht, wo wir wieder diese beiden Möglichkeiten haben, was für einen Weg schlagen wir ein, und da eben zu vermeiden, gewalttätige Gedanken, Worte und Handlungen zu haben, die verletzend sind, die vielleicht sogar vernichtend sind. Und indem wir das vermeiden, machen wir gutes Karma. Also das ist ja auch schon ein großer Schatz, den wir da entfalten. Indem wir es vermeiden, diesen Tendenzen nachzugehen, machen wir schon gutes Karma. Und das werden wir dann auch in unserem Leben auch erleben. Es wird dann, so die Aussage vom Buddha, auch durch eine äußere Situation auf uns zukommen. Vielleicht auch da ruhig auch einmal dieses Prinzip, unsere Umwelt als Spiegel auch zu verwenden, wo wir vielleicht manchmal so am Hadern sind und so immer diese große Frage, warum bin ich in so einer Situation auch da ist. Vielleicht sind da auch Anteile in uns vorhanden, warum das in unserer Umwelt auch auftaucht. Das ist eine Botschaft, die hören wir alle nicht gern. Also ich weiß selber auch, vor ein paar Jahren hat mich einmal jemand darauf aufmerksam gemacht, wo ich auch so ein bisschen am Hadern war und so ein bisschen in der Opferhaltung war. Und ja, passiert ja immer wieder, dass man so mit der Welt oder mit unserer Situation oder mit irgendeinem Menschen auch hadern. Und dann hat sie gesagt, ja, unsere Umwelt als Spiegel. Zack. Es war wie ein Pfeil, zack. Ja, aber bei mir doch nicht so. Also bei mir ist doch anders. Vielleicht auch eine Möglichkeit, wo wir lernen können. Wir haben alle blinde Flecken und auch manchmal so ein bisschen einen Tunnelblick, wo wir das links und rechts nicht wahrnehmen. Und eben diese blinden Flecken, die sind ja deswegen blind, weil sie so ein bisschen in einem Bereich sind, wo wir es nicht so gut sehen. So wie beim Autofahren, da gibt es ja auch so, wenn man in den Rückspiegel schaut, da gibt es ja auch so einen Winkel, wo man nicht so ganz, ganz klar sehen. Und so ist es auch in unserem Leben. Da gibt es bei jedem gibt's blinde Flecken. Unsere Umwelt als Spiegel kann uns dabei unterstützen, diesen blinden Flecken zu entdecken, den ins Bewusstsein zu bringen und dadurch die Möglichkeit zu haben, den zu heilen. Also das ist ja nicht irgendwas Schlimmes oder Schlechtes, was da von der Umwelt auf uns zukommt, sondern das ist ja eine Hilfe, die uns auch vom Leben geschenkt wird, wo wir eben etwas sehen können, was wir sonst vielleicht nicht sehen. Klar, wir müssen jetzt nicht denken, wenn wir jetzt den Konflikt im Nahen Osten anschauen, ja, das ist jetzt in mir. Und doch, vielleicht habe ich auch so einen Konflikt in mir, wie er im Nahen Osten ist. Vielleicht habe ich ja auch so eine Tendenz in mir, dieses, ja, wenn man mir so begegnet, dann werde ich einmal zeigen, wer da der Herr im Haus ist. Also dieses, wie man in Bayern so schön sagt, ja, mal zeigen, wo der Bartl an Moscht heute. Manchmal kann es auch wichtig sein, dass wir uns auch hinstellen, klar hinstellen, aber immer wieder untersuchen, ist dieses klar hinstellen darauf ausgerichtet, zu separieren oder ist es darauf ausgerichtet, das Gemeinsame zu finden? Auch vielleicht noch mal eine ganz wichtige Anweisung, die vielleicht auch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Wenn wir in einer Situation sind, wo Unheilsames auch auf uns zukommt, das kann ja auch sein, und wir nicht auf die übliche Art und Weise darauf reagieren, nicht so wie der Teufelspuppe, zack, kommt hoch und jetzt werde ich da mal einen Gegenpol aufbauen und werde der anderen Person schon mal meine Meinung sagen, sondern einmal ja, eine vielleicht auch andere Position einnehmen. Das ist ganz ein wichtiges Thema nochmal. Was ja in jeder Gemeinschaft, in jeder Beziehung, in jedem Berufsalltag auch passiert, dass wir mit Menschen zu tun haben, die manchmal auch vielleicht sich nehmen, was ihnen nicht gegeben wurde, die manchmal auch so ein bisschen übergriffig sind. Und dann bedeutet es nicht, auf dem spirituellen Weg zu sein, also nochmal eine wichtige Botschaft, dass man alles mit uns machen kann. Ganz im Gegenteil. Durch den spirituellen Weg werden ja wir viel klarer. Und durch dieses Klarwerden wissen wir natürlich viel, viel schneller und deutlicher, was heilsam und was unheilsam ist. Und wenn wir mitbekommen, da ist jemand mit was beschäftigt, das nicht zum Heil von ihm gereicht, aber auch nicht zum Heil von uns gereicht, dann ist es auch ganz wichtig, da mal auch klar Position zu beziehen und auch vielleicht auch mal eine liebevolle Grenze auch aufzuzeigen. Wenn da die Motivation ist, ich möchte den anderen davor bewahren, dass er schlechtes Karma macht, dann ist es eine gute Absicht. Also, wobei man da natürlich auch wieder total aufpassen muss, dass man nicht der Oberbesserwisser ist, der alles schon durchdrungen hat und jetzt der Welt eben aufzeigen muss, wo es lang geht und die Welt davor beschützen muss, dass sie in die falsche Richtung unterwegs ist. Also da muss man natürlich schon auch sehr ehrlich und wahrhaftig sein. Aber das ist etwas, was wir auch lernen müssen. Ich habe es manchmal auch schon als ein positives Nein formuliert. Wir können auch lernen, Nein zu sagen, ohne dabei ablehnend zu sein. Sondern so ein liebevolles Nein oder ein positives Nein auch einmal zu sagen. Auch etwas, was wir noch lernen können, auch in unserem Austausch, in unserer Kommunikation. Das war ja der nächste große Schritt auf dem achtfachen Pfad, diesen neuen Austausch zu lernen, begründet in unserer neuen Sichtweise, in unserer neuen Ausrichtung, rechte Ausrichtung, rechte Rede. Auch ganz interessant, dieses Wort Samma, das vom Buddha gewählt wurde. Ich bin gerade auch noch so am Erforschen, wurde übersetzt als rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln. Und nochmal zu schauen, was heißt denn das Rechte eigentlich wirklich? Und das ist, denke ich, auch damit verbunden, dass es in die richtige Richtung geht, richtig, Richtung, in eine heilsame Richtung geht. Also vielleicht nicht zu moralisch auch da zu sein mit Recht und Ordnung und so, sondern immer zu schauen, ist es heilsam oder unheilsam? Die Richtung auch immer wieder neu zu schauen. Was für einen Wolf nähre ich da in meinem Herzen? Ja, wir hatten da auch ein paar ganz schöne Beispiele auch bekommen, eine neue Art der Kommunikation, die natürlich bei den Menschen anfängt, wo wir ja eigentlich was Altes wieder neu vielleicht in die Welt bringen können, dieses im Kreis sitzen. Ja. Wir haben jetzt auch angefangen, so wenn es irgendwie geht, auch die Meditationskurse oder Meditationstage so zu gestalten, dass man im Kreis sitzt, ist auch eine schöne Form. Aber hier ist ganz einfach nicht möglich, sonst hätte man es vielleicht auch mal ausprobiert. Das ist eigentlich auch so eine alte Form, die so ein bisschen, ja, jetzt vielleicht am Aussterben ist, dieser Frontalunterricht. Da sitzt einer vorne, der alles weiß und die anderen hören zu, müssen das aufnehmen und wo eben der Kreis ein bisschen zu kurz kommt. Also das kann schon auch sein, dass das bei uns auch in Zukunft auch in verschiedenen Settings auch vielleicht sich neu gestaltet, so dass der Kreis eben auch da ist. Und ja, und so fällt mir natürlich immer wieder die Indianer ein, die ja auch im Kreis gesessen sind und dann Talking Stick, die Friedenspfeife mit dem heiligen Tabak geraucht haben. Und das war auch ein Teil, wir haben jetzt nicht in der Ausbildung geraucht. Ich habe seit 40 Jahren nicht mehr geraucht. Also das wäre jetzt ein bisschen ungewöhnlich gewesen, wobei ich hätte es da auch gemacht, weil es ja ganz ein anderes Element gewesen wäre. Aber uns wurde nochmal so klar gemacht, was der Tabak eigentlich für eine Bedeutung hat. Der Tabak ist die Pflanze, die die Gebete am meisten unterstützt. Die Gebete, die wir aussprechen können, die wird von der Pflanze des Tabaks am meisten unterstützt. Also ja, wäre schön, wenn all diejenigen, die rauchen, da ihre Gebete, die sie da in die Welt entlassen, wenn sie die eben auch bewusst aushauchen würden. Da gab es mal so eine ein tolles Buch, Reise in die Zukunft oder Reise aus der, ja, wo so ein Chinese irgendwie aus einer anderen Zeit in die jetzige Zeit sozusagen gebeamt wurde und von der jetzigen Zeit dann Briefe geschrieben hat an die andere Zeit, an die andere Welt. Wie hatten das? Habt ihr das? Wie hatten das geheißen? Und also Briefe aus der chinesischen Vergangenheit. Ein ganz tolles Buch und an was ich mich immer gerne erinnere, wo er dann beschrieben hat, dass er jetzt in einer Gesellschaft gelandet ist, wo ganz, ganz viele Brandopfer dargebracht werden. Also eine hochentwickelte Gesellschaft, die die ganze Zeit damit beschäftigt ist, Brandopfer darzubringen. Zigaretten natürlich. Ja, der heilige Tabak, vielleicht da auch nochmal dem auch eine neue Bedeutung zu schenken. Ja, und dann vielleicht, wenn man Menschen kennt, mit denen man auch mal zusammen sitzen kann und wenn es vielleicht in der Gemeinschaft auch um Entscheidungen geht und dann eben so diesen Kreis auch zu formieren und dann eben hat man dieses Talking Stick und dann schaut man, ob irgendwas im gegenwärtigen Moment kommt. Nicht, was wir alles wissen zu dem Thema, was alles an Wissen vorhanden ist, das wir jetzt da mit aller Gewalt reinbringen wollen, sondern da geht es immer wieder darum, sich ganz für den gegenwärtigen Moment zu öffnen und diese neue Kunst der Kommunikation eben zu lernen und zu schauen, mag da was durch mich sprechen oder mag da ein Impuls in den Kreis hineingebracht werden oder ist jetzt momentan nichts da und dann kann man dann auch den Talking Stick weitergeben, wenn da nichts da ist. Und dann ist es so, dass jede einzelne Stimme, jede Farbe des Regenbogens gehört wird. Und wenn Stimmen dabei sind, die eben eher ein bisschen ein Störgefühl haben, dann werden die auch gehört und zwar im Allgemeinen zuerst auch gehört. So dass jeder voll bewusst wahrgenommen wird, anerkannt wird und jeder Einzelne wird wertgeschätzt und jeder einzelne Beitrag ist wichtig und wertvoll. Und da wird sich auch Zeit gegeben, bis dann alle ihr's ausgesprochen haben, bis alles reingebracht worden ist und bis vielleicht eine Entscheidung dann auch gefunden wurde, da wo kein Störgefühl mehr damit verbunden ist. Man stellt sich so einen Kreis vor, bei wichtigen Menschen, die wichtige Entscheidungen treffen müssen. Und dann würden solche Entscheidungsprozesse ablaufen. Vielleicht können wir auch da wieder in unserer Familie anfangen, in unserem Kreis anfangen oder zumindest einmal anfangen, vielleicht in einer Partnerschaft auch sich ein Setting zu schaffen, wo man auch Themen auch ansprechen kann und einer spricht, der andere hört zu. Und wenn der eine ausgesprochen hat, dann kann der andere sprechen. Also auch so diese Kunst des Zuhörens, das ist sowas Wichtiges. Ich gehe da deswegen nochmal so bewusst darauf ein, weil ganz, ganz viel, was schiefläuft, hat mit mangelnder Kommunikation zu tun. Ja. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum Dinge schieflaufen, warum Missverständnisse entstehen, warum man denkt, ja, das hätte er doch wissen können oder ich habe es doch so und so ausgedrückt und so. Das ist alles, weil zwischen Tür und Angel gesprochen wird, weil man sich keine Zeit nimmt, weil alles andere wichtiger ist und weil nicht wirklich zugehört wird und weil oft auch nicht vom Herzen gesprochen wird. Ja. Also da vielleicht auch sich daran erinnern, dass das, was wir machen, ein Beitrag für das große Ganze ist. Bei uns fängt es doch an. Nicht jetzt darauf warten, bis sich die Politiker in einem Kreis formieren, wobei manchmal sind auch die Plenarsäle und so, die sind ja auch in Kreisform auch aufgebaut. In England ist es noch so, das ist ja eine ganz besondere Kultur, wo die im Unterhaus oder Oberhaus so wirklich sich so gegenüber sitzen und dann der eine, der dann was zu sprechen hat, der ist dann zwischen den Fronten, muss er unten dann sprechen. Also, wo man auch manchmal denkt, ja, ich weiß nicht, ob da wirklich was Konstruktives dabei rauskommen kann. Ja, eine neue Form, miteinander zu sprechen, wählen und dann eben auch bei der neuen Kommunikation eben nicht ja, vielleicht auch mit der Schöpfung und mit allem, was in der Schöpfung vorhanden ist, neu zu kommunizieren, angefangen mit den Tieren. Oh, Tanja macht jetzt gerade auch eine Ausbildung zur Tierkommunikatorin, also da auch nochmal einen neuen Weg zu beschreiten. Das ist ein Talent, das du mitgebracht hast in dieses Leben. Dein Herz ist ja unglaublich offen für Tiere. Also ich bewundere das manchmal auch, wie du das alles so mitkriegst und wie du mit Tieren auch bist. Also sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr inspirierend auch. Und eben auch, ja, nicht Tiere sind was Minderwertiges, was leider auch in der buddhistischen Lehre so ein bisschen zum Ausdruck kommt, dass eben die Tiere die vierte Ebene von unten sind und wir sind die fünfte Ebene von unten. Und jetzt haben wir natürlich da ein bisschen Oberwasser. Und, ja, und so. Wir sind eine Schöpfung. Ja. Und alles ist beseelt und wir können mit allen in Kontakt sein. Ja, das war sehr bemerkenswert in Tamera, das hast du auch einmal angesprochen, diese Gemeinschaft in Südportugal, wo ich letztes Jahr auch dabei war, bei einem Gaia-Mantie-Kurs. Ja, und dann hat man verschiedene Bereiche auch von der Gemeinschaft kennengelernt und ich war dann auch bei einem Bereich, hatte ich mir ausgewählt, wo ich wo es um Kräuter ging, um den Umgang mit Kräutern und Kräuterpflanzen und so weiter. Und dann war ich dann mit derjenigen, die mit den Kräutern zu tun hatte, war ich dann unterwegs. Wir waren unterwegs, eine kleine Gruppe war mit ihr unterwegs. Und sie hat dann eine ganz besondere Geschichte auch erzählt, und zwar die Geschichte der Wildschweine. Und in der Gemeinschaft ist eben auch dann passiert oder ist, ist die Situation eingetreten, dass auf einmal Wildschweine auf dieses Gelände gekommen sind. Großes Gelände, 150 Hektar, also richtig 130 oder 150 Hektar, richtig großes Gelände. Und die Wildschweine sind da gekommen. Wahrscheinlich sind die deswegen gekommen, weil sie halt außerhalb dem Gelände gejagt worden sind. Und irgendwie kriegen die das ja mit, dass da ein Friedensbiotop, so nennt sich diese Gemeinschaft auch, und natürlich kriegen Tiere auch mit, wo es weniger gefährlich ist und wo sie keine Angst haben müssen. Ja, und sie sind dann natürlich gekommen und haben dann auch angefangen, so ihr Geschäft zu machen und da ein bisschen umzugraben, da ein bisschen umzugraben, da nach Nahrung zu suchen und da. Und es war natürlich dann nicht immer ganz optimal, wo sie umgegraben haben. Und dann haben manche dann angefangen, eben so das Klassische, ja, den Garten einzuzäunen. Und diese Frau, die uns da durchgeführt hat, die für den Kräutergarten zuständig war, die hat einen anderen Weg gewählt. Die hat den Weg gewählt, mit den Wildschweinen in Kontakt zu gehen. Sie hat sich da viel, viel Zeit dafür genommen, hat das mental immer wieder gemacht, hat versucht, da sich total zu öffnen, auch keine Angst zu haben und die mit denen eben wirklich in einem tiefen Kontakt zu kommen. Und sie ist mit denen in Kontakt gekommen und dieser Kontakt ist dann so weit gegangen, dass sie die Wildschweine gebeten hat, ein gewisses Stück Land, das sie abgesteckt hat, wo sie so also ein paar Pfosten aufgestellt hat und Bändchen oben drüber gehängt hat, sodass die Wildschweine unten durch konnten. Und sie hat die Wildschweine gebeten, dieses Stück Land umzugraben. Und ich habe die Fotos gesehen. Es war tatsächlich wie ein Wunder. Die haben angefangen, dieses Stück Land umzugraben und nach einer Woche hatten sie die ganzen Grassoden schon umgegraben. Nach zwei, drei Wochen waren sie schon richtig in die Tiefe gegangen und alles genau in diesem abgesteckten Bereich. Und nach vier, fünf Wochen war dieser Bereich so ungefähr so vorbereitet, dass die Frau ihre neuen Kräuter da drin anpflanzen konnte. Also es hört sich an wie ein Märchen. Aber sie hat das fotografiert und wir haben dann auch selber so ein paar Übungen gemacht, um wir hatten dann ein Theaterstück, wo wir dann aufgeführt haben, wo wir als Aufgabe bekommen haben.
Das Geheimnis des Wildschweins.
das Geheimnis des Wildschweins hatten als Aufgabe in unserer Gruppe bekommen und haben da Theaterstück dann kreieren sollen, das wir dann am Ende von unserem Aufenthalt da vorgeführt haben. Und da ging es eben drum, kommen mal gleich wieder die Tränen, weil da ging es darum, die wilde Natur, die uns allen innewohnt und das eben vermittelt durch diese Wildschweine, dieses natürliche Wilde, das allen Wesen innewohnt, das wieder wertzuschätzen und zugänglich zu machen. Warum bin ich das sofort berührt? Weil mein Nachname ist Wildgruber. Ich meine, das ist ganz einfach auch so eine Qualität. Man heißt ja nicht umsonst so, wie man heißt. Und da ist eben auch was da, wo da total in Resonanz gegangen ist und in Resonanz geht. Und das ist ja auch so der Indianer, der Krieger, der da jetzt, oder der Regenbogenkrieger, der jetzt da in mir zum Vorschein kommt und der dann trommeln darf und wo das dann. Ja, wo so eine Kraft, so eine Lebendigkeit auch nochmal, so eine lebensbejahende Kraft eben auch nochmal so neu zur Entfaltung kommen darf. Und ich merke, das tut mir total gut. Also, und das Schöne ist, dass das eben so zusammenkommt mit der buddhistischen Lehre und dass sich das so wunderbar ergänzt. Ja. Klar, die Lehrreden sind jetzt nicht so davon geprägt, dass die. Und trotzdem, die haben ja ganz viel in der Natur gelebt. Die haben immer wieder, auch heute noch, suchen die Wildnis auf, um dann fällt mir gerade auch ein, in Thailand gibt es ja diese Praxis, wo Mönche, die sehr weit fortgeschritten sind und sozusagen noch den letzten Schritt auf dem Weg zur Befreiung machen wollen. Und da braucht es natürlich auch immer äußere Situation, um die letzte tiefsitzendste Angst hochzubringen. Und da ist es ich möchte nicht sagen eine bekannte Praxis, aber eine Praxis, die immer wieder verwendet wird, sich auf den Pfad des Tigers zu setzen. Da, wo der Tiger entlang geht, das ist das kräftigste und angsterregendste Tier, das da auch gibt. Und da passiert natürlich auch immer wieder was. Und dann setzen sich die Mönche auf diesen Weg des Tigers und haben dann vielleicht eine Begegnung tatsächlich mit diesem Krafttier, Tiger. Und ja, da kommt natürlich nochmal alle Angst hoch, die man sich nur vorstellen kann. Ja. Existenzangst, Lebensangst. Ja. Und dann da durchzugehen. Auch eine Anweisung, die der Buddha gegeben hat, wo er von seinem eigenen Weg gesprochen hat, wo er auch davon gesprochen hat, als er noch nicht der Buddha war, sondern nur der Bodhisattva war, der auf dem Weg war. Und dann hat er davon gesprochen, in der Lehrrede, die in der Mittleren Sammlung zu finden ist, Nummer 4, wie er seine eigene Angst überkommen hat, wo er in der Nacht auch in der Natur war und wo er dann irgendwelche Geräusche gehört hat und dann eben Angst hochgekommen ist und dann auch die Tendenz da war, da jetzt eben den Ort zu verlassen und so. Und dann er eben durch auch ein tiefes Nachdenken, durch ein tiefes Kontemplieren auch dann einen Weg für sich gefunden hat, da zu bleiben, die Achtsamkeit eben auf die Angst auch zu richten und dadurch eben mit der Angst einen neuen Umgang auch zu pflegen und sich nicht von der Angst sozusagen überwältigen zu lassen. Auch eine schöne Möglichkeit, die Pema Chödrön, auch bekannte tibetisch-buddhistische Lehrerin, wunderbare Bücher auch geschrieben, die auch ein Buch beschrieben hat, geh an die Plätze, die du fürchtest. Also auch eine Möglichkeit, der wir uns stellen können. Wobei ich möchte da gleich auch dazu sagen, nicht an Orte gehen, wo wir überfordert sind, sondern immer wieder auch den gesunden Menschenverstand auch dabei zu haben und so kleine Übungen zu machen und da dran zu gehen und ja, und so da vielleicht auch weiter und weiter reinzuwachsen, nicht gleich auf dem Pfad vom Tiger sich zu setzen, also jetzt so symbolisch auch ausgedrückt. Ja. vielleicht erst einmal mit einer Spinne anfangen oder mit einem Mäuschen anfangen. Ja, neue Möglichkeiten der Kommunikation. Natürlich auch mit Bäumen, mit Wald. Devas, Elementarwesen. Alles Möglichkeiten, die uns offen stehen. Und das ist, ich finde es so spannend, dass man da solche Möglichkeiten präsentiert bekommt, was man üben kann. Also das macht doch das Leben unglaublich reichhaltig. Das macht doch das Leben nochmal so richtig, richtig spannend. Also wo man denkt, Mensch, das ist ein Bereich, den möchte ich erforschen. Ja. Auch so Orte auch aufsuchen, wo ich merke, Mensch, da ist was Besonderes da. Da ist eine Kraft da, da fühle ich mich wohl. Ja. Da komme ich ganz zu mir, da komme ich ganz in den gegenwärtigen Moment. In meiner Umwelt und vielleicht auch in uns. Es gibt auch Orte in uns, die uns dabei unterstützen, da zu sein. Ja, vielleicht gewöhnen wir uns an, mal die Füße auf den Boden zu stellen und da reinzuspüren, und uns vorzustellen, wie wir da geerdet sind, wie da Wurzeln in den Boden reingehen und uns da Halt geben, uns Nahrung geben, wo wir mit Mutter Erde verbunden sind. Und vielleicht ist das der Ort, wo wir einen heilen Ort auch spüren, einen kraftvollen Ort spüren, unsere Fußsohlen. Ja. Natürlich idealerweise auch das eigene Herz, wenn wir es entfaltet haben, da immer wieder auch liebende Güte zu machen. Ja, rechtes Handeln, die fünf großen Gaben. Ich denke, das ist das schönste Fundament, das wir uns für unseren Weg zu Hause, für unsere Praxis zu Hause merken können. Das sind diese fünf Grundübungsempfehlungen. Und wenn wir uns die merken oder gemerkt haben oder vielleicht nachhören, wenn wir eben zu Hause sind und wieder die Sachen ein bisschen in den Hintergrund gehen, das nachhören und dann immer wieder daran erinnern und versuchen, in unseren Alltag auch reinzubringen und umzusetzen, dann haben wir alles, was wir brauchen. Ja. Wobei, man könnte es noch mehr runter reduzieren, die zwei Wölfe in unserer Brust. Ja, ja, auch etwas, was da vielleicht auch reinkommt, ja, was für Mittel haben wir zu Hause im Alltag? Wie können wir uns leicht erinnern? Natürlich, wenn man einen Kalyanamitta hat, einen edlen Freund, eine edle Freundin, ist das natürlich ein unendlich großes Geschenk. Ja. Ist was sehr, sehr Wertvolles. Wenn man sogar einen Partner oder Partnerin hat, die auch noch meditiert und auch noch Interesse hat für spirituelle Botschaften, ist natürlich ein unglaubliches Geschenk, wenn man so jemand in unserem Leben vorhanden ist. Ja. Wenn so jemand nicht da ist, wird immer wieder gesagt, wenn so ein Kalyanamitta, ein edler Freund, eine edle Freundin nicht in unserem Leben vorhanden ist, dann vielleicht selber noch mehr zum edlen Freund oder einer edlen Freundin werden. Gleiches zu Gleichem gesellt sich gern. Vielleicht müssen wir das selber noch mehr entwickeln, sodass das dann auch leichter von außen zu uns kommen kann. Und gleichzeitig ist es ein großes Geschenk. Also das ist auch vielleicht auch ein karmisches Geschehen. Der Buddha hat da einmal auf einen Ausspruch von Ananda, seinem Aufwärter, geantwortet. Ananda kam mit einer tiefen Erkenntnis zum Buddha und hat zum Buddha gesagt: Ehrwürdiger, ein Kalyanamitta ist der halbe spirituelle Weg. Und dann sagt der Buddha zum Ananda: Ananda, sage das nicht. Ein Kalyanamitta, ein edler Freund, eine edle Freundin, ist der ganze spirituelle Weg. Also wenn man da so jemand hat, ja. Es ist natürlich bei mir ein großes Glück gewesen, Ayakema als Kalyanamitta zu haben. Oder jetzt die Tanja als Kalyanamitta zu haben, Matthias und viele andere, die so ins Leben kommen. Also ich bin da auch reich beschenkt, aber vielleicht auch, weil ich selber gerne auch ein Kalyanamitta bin. Also und vielleicht auch für euch ein Kalyanamitta sein kann. wenn das für euch auch stimmt. Wir hatten uns einmal so, wir hatten immer wieder mal Treffen, wo wir uns als Lehrer in der Nachfolge von Ayakema getroffen haben und dann ging es eben auch mal darum, um unser Verständnis als Lehrer oder als Lehrerin. Und es war schon interessant, wie unterschiedlich da auch so das Verständnis war, wie sich jeder Einzelne auch gesehen hat. Und für mich war das total klar, also das ist, für mich ist das Kalyanamitta-Prinzip, ein edler Freund zu sein, der vielleicht, ja, wenn überhaupt, aber vielleicht den einen oder anderen Schritt schon getan hat, den der anderen oder die anderen noch nicht gemacht haben und der gern bereit ist, auch jemanden auf dem Weg zu begleiten. Oder eben auch den Weg heute immer wieder neu entdeckt und neu beschreitet und dann das in den Kursen und in den Vorträgen eben zum Ausdruck bringt, was ich da Neues gerade am Entdecken bin und was gerade so in meinem Leben da ist. Und ja, und ich zeige mich da auch ganz gern und ich hoffe, dass dann auch entsprechend rüberkommt und auch für euch auch inspirierend und bereichernd ist, vielleicht euch da auch ein bisschen motivieren zu lassen oder inspirieren zu lassen. Also das ist was ganz, ganz Schönes. Also schaut da auch in eurem Umfeld, ob ihr da jemand habt, mit dem ihr meditieren könnt, mit dem ihr Meditationsgruppe machen könnt. Ayakema, ja, zwei Menschen ist eine Gruppe. Jesus, wenn zwei sich in meinem Namen treffen, bin ich mitten unter ihnen. Es ist so. Es ist tatsächlich so. Wenn zwei sich im Namen von dem Großen, von einer spirituellen Energie treffen, dann ist diese spirituelle Energie, dann ist dieser spirituelle Geist ist dann da. So ist es. Ja, und wie gesagt, wenn man so jemanden noch nicht so ganz an seiner Seite hat, dann noch mehr ein bisschen schauen, dass man selber noch mehr in Kalyanamitta wird und dann wird so eine Person schon auch auftauchen im Leben. Ansonsten irgendwo auch schauen, wo es eine Meditationsgruppe gibt. Da sind ja einige da auf der Webseite vom Buddha-Haus zu finden. Und vielleicht ist eine in eurer Nähe. Wenn keine da ist, sucht euch jemanden und nehmt den und sagt, jetzt machen wir eine Gruppe. Und dann kann man eben sich Vorträge anhören. Man kann miteinander meditieren. Man kann am Ende von so einem Abend oder kann man miteinander noch einen Tee trinken und kann sich ein bisschen austauschen. Und wie geht es dir und was hast du? Wie hast du jetzt die letzte Woche damit gearbeitet, einmal ein bisschen achtsamer zu sein? Da kann man sich ja so ein bisschen Themen vornehmen und zu schauen. Oder rechte Rede, wie ist dir jetzt letzte Woche gegangen und mit der rechten Rede? Hat das ab und zu funktioniert oder bist du da wieder in das alte Fahrwasser reingefallen? Und da kann man sich so ein bisschen austauschen und kann sich so Themen vornehmen. Könnte man auch machen jetzt zum Beispiel, wir werden ja diesen Kurs auch als Audiodatei, wenn er bearbeitet ist, auf unsere Webseite stellen und dann könnt ihr diesen achtfachen Pfad auch nochmal neu nachhören und mit jemandem vielleicht zusammen auch anhören und dann eben sich vornehmen. Also versuchen wir mal diese Woche die vier edlen Wahrheiten vielleicht ein bisschen noch tiefer zu verstehen, diese zwei Möglichkeiten eben mehr noch zu begreifen. Diese zwei Wölfe eben einmal wahrzunehmen, die in unserer Brust wohnen. Auch eine tolle Möglichkeit. Ja, dann auch natürlich Bücher. Ich möchte vor allem die Bücher von Ayakema nach wie vor empfehlen. Auch zur Meditation das Buch vom Lee. Natürlich gibt es auch andere Autoren, die sehr, sehr tiefe Belehrungen auch vermitteln. Jack Kornfield, die Bücher finde ich gut, Pema Chödrön. Thich Nhat Hanh hat auch tolle Bücher zur Achtsamkeit und vor allem ein Buch, das ich sehr empfehlen möchte, wie Siddhartha zum Buddha wurde. Also das ist ganz einfach sehr herzberührend, mit der Zeit und mit dem Leben vom Buddha nochmal tiefer in Kontakt kommt und sich davon inspirieren lassen kann. Eckhart Tolle natürlich, Also es gibt auch neuere Autoren, auch in anderen Traditionen gibt es tolle, tolle Bücher. Eckhart Tolle ist einer der großen Weisheitslehrer unserer Tage. Ein Buch, das mich sehr, sehr berührt hat, ist Heilung im Licht, wo von Anita Moriani, wo es die Krebs hatte und ein Toderlebnis hatte und eine wunderbare Heilung erfahren hat, auch ein sehr tiefgehendes Buch. Anke Ewerts auch, fand ich auch 9 Tage. Neun Tage Unendlichkeit, ja, wo sie auch ein Nahtoderlebnis hatte und in diesen 9 Tagen eine innere Schulung durchlaufen ist von einem inneren Meister, der ihr das alles nochmal neu gezeigt hat. Und was das Besondere an diesem Buch ist, dass sie nochmal einen vollkommen neuen Zugang zu ihrem Körper bekommen hat. Und das so ein bisschen ihre Hauptbotschaft auch ist. Sie ist jetzt auch eine der Lehrerinnen, bekannten Lehrerinnen geworden. Und da geht es eben nochmal darum, dass wir unserem Körper eben ganz anders begegnen können und dass jede einzelne Zelle in unserem Körper voller Licht ist. Und aus der gleichen Quelle ist natürlich auch wie unser Geist und wir da auch nochmal einen neuen Zugang auch wählen können und dieses Licht, das in jeder einzelnen Zelle ist, vielleicht wieder neu beleben können. Auch bei dem Heilung im Licht ist das der Fall. Dann natürlich dieses Lieblingsbuch Taguari. Also das ist, ja, ganz einfach, wo uns mit dieser schamanistischen, indigenen Kultur auch sehr stark verbinden kann. Ja, was gibt es noch zu sagen? Meine Achtsamkeit natürlich so oft wie möglich zu Hause praktizieren. Vielleicht da auch ein paar Elemente sich merken. Ein paar Punkte sich so aneignen, wo man immer wieder mal rausgerissen wird. Also ich habe mir angewohnt, so wenn ich eine Treppe gehe, dann ist das so ein Zeichen, Treppe, achtsam sein, da sein. Und dann ganz bewusst, ob es in einem Kaufhaus ist oder hier, dann ganz bewusst mitbekommen, ich bin da. Ich erlebe das bewusst, wie ich die Treppe rauf oder runter gehe. Ja. Thich Nhat Hanh hat empfohlen, Telephone Meditation. Wobei, ich weiß nicht, manchmal, kann man mal ausprobieren. So, wenn das Telefon klingelt, dann erst einmal 3 Mal tief durchatmen, bevor man dann hingeht. Und dann eben mit einem vielleicht ein bisschen einem anderen Bewusstsein auch schon den Hörer abnimmt oder das Handy in die Hand nimmt und dann eben schaut, was da an Gespräch dann auch stattfindet. Wenn man in einem Großraumbüro sitzt und dann vielleicht ist es ein bisschen schwierig, wenn man erst einmal das Telefon klingelt. Und es klingelt und klingelt und die alle schauen schon, warum geht er denn nicht hin? Jetzt atmet er wieder 3 Mal tief. Warum nicht? Sind ja alle im Stress. Und vielleicht alle haben die Sehnsucht danach, irgendwie da aus dem Stress rauszukommen. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit. Was machst du da? Wo hast du das gelernt? Ja, ich war in einem Meditationskurs oder ich habe ein Buch von Thich Nhat Hanh gelesen. Ja, das möchte ich auch gern lesen. Und der hat gesagt, da soll man erst einmal 3 Mal atmen, bevor man rangeht. Ja, hat er empfohlen, weil dadurch wird man das Gespräch ganz anders anfangen. Ist eigentlich so logisch. Ja? Ist wirklich so. Man fängt das Gespräch anders an und das Gespräch wird sich anders entwickeln. Ja. Ja, wir sind am Ende von unserer Zeit.